Hallo, bist du bereit, das Thema zu knacken? Lerndialoge von HPA 24, die es in sich haben.
Auf hpa24.de/mpv kannst du dich zu unserer kostenlosen Audioserie Mental stark durch die Prüfung anmelden. Alle 2 bis 3 Tage ein kurzer Audioimpuls mit starken inneren Coaching-Übungen. Einfach eintragen, anhören und mehr Sicherheit aufbauen. Also einfach auf hpa24.de/mpv kostenlos anmelden. Hallo an euch alle. Willkommen zurück zu den Heilpraktiker-Hacks, Teil 3 unserer Hormonreise. Lukas, wir haben im ersten Teil das Hypothalamus-Hypophysensystem kennengelernt und uns einen Überblick über die Hormondrüsen verschafft. Im zweiten Teil haben wir dann die einzelnen Hormone der Drüsen zusammengestellt und auch schon einige Wirkungen und Regulationen kennengelernt.
Ja, vor allem haben wir uns mit den Glandotropenhormonen beschäftigt. Jetzt wollen wir das auf die anderen Hormone ausdehnen. Wann kommen sie eigentlich aufs Spielfeld? Und als vierte Frage, was machen sie da eigentlich?
Okay, legen wir los.
Okay, Sarah, dann sag mir doch mal, was ist ein Feedback-System und was hat es mit den Hormonen zu tun?
Aber gern, Lukas. Jede Hormondrüse reagiert auf das Vorhandensein oder Fehlen von einem bestimmten Stoff.
Und bei manchen ist das einfach ein bestimmter Blutwert, das ist dann sehr direkt. Bei anderen geht es über die Chefetage, den Hypothalamus und die Hypophyse. Das ist die komplexere Rückmeldung.
Ganz genau, so habe ich's gemeint. Fangen wir mit der Schilddrüse an. Stell es dir vor wie einen Thermostat an der Heizung. Der Hypothalamus, der Chef, checkt den Spiegel von T3 und T4 im Blut. Je nachdem schickt er mehr oder weniger vom Releasing-Hormon, TRH, zur Hypophyse, dem Abteilungsleiter. Die Hypophyse schickt dann mehr oder weniger TSH zur Schilddrüse. Und die Schilddrüse produziert dann mehr oder weniger T3 und T4. Sobald der Spiegel dieser Hormone im Blut also steigt oder fällt, merkt das der Hypothalamus und sagt, okay, wir haben genug oder zu wenig, Produktion drosseln bzw. steigern.
Das ist der glandotrope Weg. Die Schilddrüse wird also von oben vom Hypothalamus-Hypophysensystem kontrolliert. Aber wir haben ja gesagt, es gibt Ausnahmen. Der Blutzucker zum Beispiel wird nicht über das Gehirn gesteuert. Das Pankreas misst den Zucker im Blut einfach selbst. Das ist die selbstregulierende direkte Steuerung. Insulin und Glukagon unterliegen also einer ganz engen Rückkopplung direkt über den Glukosewert im Blut.
Und dann unser zweiter großer Sonderfall, das RAA-System, Renin, Angiotensin, Aldosteron. Das ist die Königsklasse der Regulation. Lukas, erklär das nochmal kurz für die Prüfung.
Okay, ganz einfach. Die Niere bemerkt, dass der Blutdruck oder das Blutvolumen sinkt. Sie schüttet Renin aus. Das Renin trifft im Blut auf das Angiotensinogen aus der Leber und spaltet es zu Angiotensin 1. Ein Enzym namens ACE, Angiotensin-Converting-Enzym, wandelt das dann in Angiotensin 2 um. Und Angiotensin 2 ist ein echtes Multitalent. Es verengt die Gefäße und sagt der Nebennierenrinde, schütt mal Aldosteron aus. Aldosteron sorgt dann dafür, dass die Niere Natrium und Wasser zurückhält. Ergebnis, der Blutdruck steigt.
Sammeln wir mal die glandotrop gesteuerten Hormone. Da war zuerst die Schilddrüse mit T3 und T4, die durch TSH gesteuert wird, das wiederum durch TRH gesteuert wurde. Allerdings nicht vergessen, die Schilddrüse produziert auch Calcitonin. Das ist aber direkt reguliert über den Blut-Calcium-Spiegel.
Und dann haben wir noch das Cortisol aus der mittleren Schicht der Nebennierenrinde. Das wird durch ACTH aus der Hypophyse gesteuert.
Und das ACTH selber wird durch CRH aus dem Hypothalamus gelenkt. So langsam habe ich den Bogen raus, Lukas.
Okay, dann noch die letzten glandotropen Hormone. Das sind die Hormone der Keimdrüsen. Im Hypophysenvorderlappen, wo ja die ganzen glandotropen Hormone herkommen, gibt es dafür das LH, das luteinisierende Hormon, das, wie man am Namen schon hört, Lutein ist ein gelber Farbstoff, sich um den Eisprung und dann um den Gelbkörper bei der Frau kümmert und dort die Progesteronproduktion anschiebt. Beim Mann aktiviert das LH die Testosteronbildung in den leidischen Zwischenzellen im Hoden.
Und das FSH, das follikelstimulierende Hormon, das fördert bei der Frau die Reifung des Eifollikels und dessen Östrogenproduktion. Und beim Mann aktiviert es die Bildung der Samenzellen in den Samenkanälchen des Hodens. Und LH und FSH werden auch wieder vom Hypothalamus reguliert. Da lassen wir aber die Einzelheiten weg.
Wow, das muss man erstmal sacken lassen. Aber es ist logisch. Jedes Glied in der Kette hat eine Aufgabe. Ich finde ja den Zusammenhang beim EPO auch sehr spannend. Die Niere bildet endlich dann mehr Erythropoietin, wenn es zu einem Sauerstoffmangel im Blut kommt. Und es macht ja total Sinn, denn da denkt der Körper, okay, da ist zu wenig Sauerstoff, also mache ich mehr Eris, dann kann ich vielleicht doch mehr Sauerstoff transportieren.
Jetzt muss ich mal überlegen, welche Hormone fehlen denn jetzt noch? Wir haben die Schilddrüse schon gehabt, den Pankreas, die Niere, die Nierenrinde und die Keimdrüsen. Ah, ich weiß, es fehlt noch das Nebennierenmark.
Oh ja, das dürfen wir nicht vergessen. Wie wird das denn reguliert? Irgendetwas vom Sympathikus hast du ja erwähnt.
Ja, es gehen direkt Nerven von den Sympathikuszentren im Zentralnervensystem zu den Zellen des Nebennierenmarks und aktivieren sie. Das Ganze wird also vom vegetativen Nervensystem gesteuert. Und weißt du was?
Ja, ich weiß, an was du denkst. Und wer reguliert das vegetative Nervensystem? Das ist tatsächlich auch wieder der Hypothalamus. Mit dem freunde ich mich ab jetzt richtig gut an. Dann ist das mit Prüfungsstress kein Thema mehr für mich.
Okay, dann machen wir jetzt mit der Frage 4 weiter. Was sind die wichtigsten Wirkungen der Hormone? Und dann, was geschieht im Körper eigentlich durch diese Wirkung? Was ist sozusagen der große Plan hinter der kleinen Aktivität?
Genau. Ein Hormon hat einen spezifischen Wirkmechanismus an seiner Zielzelle, den wir kennen sollten. Und darüber hinaus wollen wir auch wissen, wozu diese Wirkung führen soll. Was passiert mit dem Patienten? Nehmen wir das Beispiel Insulin. Die Wirkung ist, es macht die Zellen durchsässig für Glucose. Die Glucose geht in die Zellen hinein. Die Zielwirkung ist, der Blutzuckerspiegel sinkt.
Und jetzt kommt die absolute Einserfrage in der Prüfung. Wer sind die Gegenspieler des Insulins? Da muss man sich merken, Insulin ist der einzige Senker. Es gibt aber 5 Hormone, die den Blutzuckerspiegel anheben können. Wenn der Zucker zu tief ist, gerät der Körper in Panik und mobilisiert alles, was er hat. Deswegen haben wir 5 große Gegenspieler, die den Zucker erhöhen.
Da hatten wir in unserer Evolution wohl eher den Zucker rar, als wir nur einen Senker hatten und dafür 5 Anheber. Ich kann sie auch mal aufzählen. Glucagon, der direkte Gegenspieler aus dem Pankreas. Adrenalin für die schnelle Energie im Stress. Cortisol für die dauerhafte Energiebereitstellung. T3 und T4, die den gesamten Stoffwechsel und Grundumsatz anheizen. Und das Wachstumshormon GH, denn Wachstum braucht Energie.
Das ist eine Armee gegen einen Solisten. Ähnlich spannend ist das Calcium-Duo. Das Parathormon ist der Knochenrauber. Es baut die ganze Knochensubstanz ab und holt Calcium und Phosphate aus dem Knochen ins Blut, um den Spiegel dort konstant zu halten. Das Calcitonin ist der Knochenschützer. Es schiebt das Calcium zurück in den Knochen und senkt damit den Calcium-Blutspiegel.
Und jetzt die Stressachse. Adrenalin sorgt für die Fight-or-Flight-Reaktion. Herzschlag hoch, Pupillen weit, Blutdruck hoch, Bronchien weit. Was übrigens alles die gleichen Wirkungen sind, die auch der Sympathikus erzielt. Da sieht man also auch, dass die beiden aus einem Guss sind. Cortisol hingegen ist das Langzeitstresshormon. Es wirkt entzündungshemmend, wichtig für die Prüfung, unterdrückt aber auch das Immunsystem und erhöht eben den Blutzucker. Es wird gerade als Entzündungshemmer oft als Medikament verabreicht, was bei chronischer Einnahme zum Cushing-Syndrom führen kann.
Wahnsinn! Wenn man diese Zusammenhänge sieht, versteht man auch, warum Dauerstress krank macht, weil das Cortisol das Immunsystem dauerhaft schlafen legt und zeitgleich werden die Reserven des Körpers abgebaut, weil er denkt, dass Energie vonnöten ist.
Jetzt haben wir wieder ein paar Hormone übersprungen. Kriegen wir die noch zusammen?
Klar, lass uns einfach nochmal von oben nach unten durchgehen. Also im Kopf die Epiphyse mit dem Melatonin. Das haben wir übrigens bei der Regulation ganz übersehen. Es wird durch Licht reguliert, deshalb ist es das Schlafhormon. Wenn es dunkel wird, wird die Produktion hochgefahren und wir werden müde und schlafen ein.
Hypothalamus und Hypophyse haben wir durch. Ach nein, in der Hypophyse gibt es noch ein Hormon, das MSH, das melanozytenstimulierende Hormon. Und wie der Name schon sagt, es stimuliert die Melanozyten der Haut und führt zu einer verstärkten Pigmentierung.
Das bringt es total, diese Struktur von oben nach unten. Dann vergisst man einfach nichts.
Ja, jetzt also zum Hals. Die Schilddrüse haben wir schon und die Nebenschilddrüse auch. Den Thymus im Brustkorb haben wir noch nicht. Man weiß aber auch noch nicht so viel über ihn. In irgendeiner Weise unterstützt er mit dem Hormon Thymosin das Immunsystem.
Okay, der Bauchraum. Pankreas haben wir, die Niere auch. Aber in der Nebennierenrinde, da fehlt noch eins. Das Aldosteron. Das wirkt auf die Niere und die Harnbildung. Aus dem Primärhahn holt es Natrium und Wasser zurück ins Blut und scheidet dafür Kalium und H+, also die Säurevalenzen des Blutes, aus. Es ist also am Wasserhaushalt, am Elektrolythaushalt und am Säurebasenhaushalt beteiligt und hilft, die Homöostase im Körper aufrechtzuerhalten.
Top! Nebennierenmark hatten wir schon. Und die Keimdrüsen, okay, dazu noch ganz knapp. Sexualhormone wirken anabol, sie bauen den Körper auf. Denk nur an die Anabolika, da ist oft Testosteron mit drin. Östrogen hilft zum Beispiel, die Knochensubstanz aufzubauen. Deshalb haben viele Frauen ab der Menopause mit Osteoporose. Im monatlichen Zyklus sorgt es dafür, dass der Aufbau der Gebärmutterschleimhaut entsteht.
Und die Gestagene, also Progesteron, sorgen dann für das Erhalten der Gebärmutterschleimhaut, damit sich das Ei bei Bedarf einnisten könnte. Wenn das Progesteron dann am Ende des Zyklus sinkt, wird die Schleimhaut abgestoßen. Und dann muss das Östrogen wieder für den Aufbau sorgen.
Das ist ein Hammer, Sarah, wirklich. Und wir haben nur an der Oberfläche gekratzt. Hormone haben so vielseitige Wirkungen und Vernetzungen. Das ist einfach absolut ein Wunder, dass unser Körper so funktioniert.
Ja, ein wichtiger Tipp noch für alle. Schaut euch die Hormone immer als Paare oder Gegenspieler an. Insulin, Glukagon. Parathormon, Calcitonin. Sympathikus, Parasympathikus. Dann lernt man nur halb so viel und versteht doppelt so viel.
Das war ein super Schlusswort. In einer anderen Folge schauen wir uns mal die Pathologie an. Was passiert, wenn dieses Orchester mal schief spielt? Zum Beispiel beim Diabetes oder bei Schilddrüsenerkrankungen.
Oh ja, das wird spannend. Aber für heute machen wir Feierabend. Danke fürs Zuhören beim MedCheck.
Macht's gut und viel Erfolg beim Lernen. Ciao.
Und denkt dran, hpa24.de/mpv. Mehr innere Sicherheit und Stabilität in der Prüfung kann dein Gamechanger sein. Auf hpa24.de/mpv einfach kostenlos eintragen und alle 2 bis 3 Tage einen kurzen mentalen Audioimpuls erhalten.
Wenn dir der Podcast gefallen hat, empfiehl uns bitte weiter. Und für dein Lernen wünschen wir dir viel Erfolg. Dein Stefan Bares von Heilpraktiker Ausbildung 24.